Es ist Anfang November, die Tage nach Allerheiligen und aller Seelen sind für viele Menschen geprägt von einem Nachdenken über die Endlichkeit des Lebens, von Gedanken über den Tod lieber Menschen. In drei Schwerpunktsendungen werden wir uns in dieser Woche mit dem Thema Tod und Trauer auseinandersetzen. Heute mit Professor Raphael Bonelli in der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität. Mein Name ist Maria Kotzis und zur heutigen Sendung begrüße ich Professor Raphael Bonelli. Er ist Psychiater und Psychotherapeut und monatlich hier bei uns in der Lebenshilfe auf Sendung. Einen schönen Vormittag.
Grüß Gott. Ich wurde gebeten, über Tod und Trauer eine Sendung zu machen. Das ist jetzt eigentlich im Moment gar nicht so das Thema, das mich bewegt. Aber ich mache das gerne, weil ich gerne mich da in das Team von Radio Maria einordne. Und natürlich ist es zeitlich sehr passend, über Tod und Trauer zu sprechen, wo wir gerade aller Heiligen und aller Seelen hatten. Warum ich etwas zurückhaltend bin bei diesem Thema, ist, weil ich da gleich einen demütigen Kniefall des Psychiaters machen muss. Bei zwei Themen ist die Psychologie gegenüber der Seelsorge klar unterlegen. Und zwar, das ist Schuld, das Thema Schuld und das Thema Tod. Sowohl beim Thema Schuld wie auch beim Thema Tod haben die Psychoexperten im Grunde nicht viel zu sagen. Also Psychoexperten, da meine ich einen Psychiater, so wie ich, Psychotherapeuten, das bin ich auch, und Psychologen. Das ist eine Kompetenz, die endet irgendwie einerseits eben am Ende des Lebens, rund um besonders den eigenen Tod, und andererseits endet sie auch beim Schuldigwerden. Deswegen sind beide Themen nicht unbedingt die Lieblingsthemen in der Psychotherapie. Und wenn es uns Psychiatern um das Thema Tod geht, so ist ein ganz trauriges Kapitel und leider unser tägliches Brot, das ist die Selbstmordgefahr. Wir müssen bei praktisch jedem Patienten oder bei jedem Patienten ohne Ausnahme abschätzen, ob er vielleicht selbstmordgefährdet ist und ob er vielleicht Sehnsucht nach dem Tod hat oder sich selbst auch den Tod zufügen will. Das ist ein sehr unerfreulicher Zugang zu diesem Thema, aber es ist der Zugang des Psychiaters. Und was ich hier auch Ihnen vielleicht als Beobachtung mitgeben kann, nichts berührt einen Menschen so unangenehm oder wenig berührt einen so unangenehm wie die Selbsttötung eines Angehörigen. Also da gibt es unheimlich viel negative Emotionen, da gibt es Schuldgefühle, da gibt es unheimliche Betroffenheit. Das fühlt sich in einer ganz anderen Dimension schrecklich an als ein Verkehrsunfall oder ein Flugzeugabsturz oder weil eben da auch eben die eigene Hand im Spiel war. Der Tod ist eigentlich etwas, was der Tod anderer Menschen ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Etwas, seit der Erbsünde ist der Tod in die Welt gekommen und seither leben wir damit, nicht? Natürlicherweise erleben wir den Tod unserer Eltern. Ich betreue einige Patienten, die über den Tod der Eltern nicht hinwegkommen. Es gibt nämlich nach dem Tod von geliebten Menschen die Trauerphase, die halt, sagt man, plus minus drei Monate bis sechs Monate lang geht. Und wer dann noch immer in Traueremotionen ist, das nennen wir dann in der Psychiatrie pathologische Trauer. Das bedeutet eben Menschen, die nicht das abschließen können, die nicht loslassen können. Und dann versuche ich einmal eine Ordnung hineinzubringen und zu sagen, also schauen Sie mal, Ihre Eltern waren jetzt 85 und Sie sind, weiß ich nicht, zum Beispiel 60 oder so, nicht? Also es ist doch besser, Sie haben den Tod Ihrer Eltern miterlebt als umgekehrt, weil die Umkehrung, die ist noch viel schmerzhafter, weil sie in gewisser Weise wieder die Natur ist. Es ist natürlich, dass man irgendwann einmal auch seine Eltern begrabt und Kinder zu Grabe tragt, das ist die schmerzhafte Ausnahme. Das bedeutet nicht, dass uns das nicht schmerzt, aber das bedeutet doch, dass das zum Leben dazugehört. Dass unser Leben ist endlich und das ist in einer agnostischen oder atheistischen Psychologie ein eine erschreckende Tatsache. Ich kann mich gut erinnern, dass ich einmal zu einem Mann gerufen wurde als Psychiater, da war ich noch auf der Universitätsklinik und auf der Unfallchirurgie, ist ein Mann gelegen, der nach einem Unfall nicht mehr gesprochen hat und ich bin da gerufen worden und da stand halt auf dem Zettel, Zuweisungszettel, nur Mann spricht nicht mehr, Depression, Fragezeichen. Und dann bin ich hingegangen und herausgestellt hat sich, dass dieser Mann soeben einen Verkehrsunfall verursacht hat, eben aus eigener Schuld sozusagen, wo sein 10-jähriger Sohn gestorben ist. Und da kann die Psychologie nichts mehr sagen. Da gibt es nur noch die Wortlosigkeit. Und ich bin neben ihm gesessen und habe dann auch seine Hand genommen und habe einfach mit ihm mal getrauert, in Stille, hier gibt es nichts mehr. Und ich habe ihn gefragt, ob er religiös ist, und das war er, Gott sei Dank. Dann habe ich ihn gefragt, ob er mit einem Priester sprechen will, und das wollte er. Und da habe ich gemerkt, dass ihm das dann auch wirklich hilft. Weil da gibt es diese Dimension, die Psychologie nicht hat, die hat eben die Religion, die Seelsorge, zu sagen, das Leben geht weiter und dein Sohn lebt im ewigen Leben und ist bei Gott und es geht ihm gut. Das sind lauter Sachen, die kann ich ihm als Christ sagen, aber in meiner Kompetenz als Psychiater ist das nicht meine Aufgabe. Und hier endet eben die Kompetenz des Psychiaters. Und deswegen in einer Zeit, die mehr und mehr den Glauben verliert, beobachte ich, dass diese Themen mehr und mehr tabuisiert werden. Das heißt, die Menschen haben Angst vor diesen Themen. Die Menschen wollen diese Themen wegschieben. Auch noch alte und ganz alte Menschen sind stolz darauf, dass sie möglichst jung ausschauen und machen sich jünger, spritzen sich Botox in die Wangen. Und da sehe ich schon einen richtigen Wahn. Die Ehrfurcht vor dem Alter haben wir nicht mehr und vor der Weisheit und der Erkenntnis des Alters, weil wir, glaube ich, diese Erkenntnis der Vergänglichkeit fliehen. Wir sind in den Händen Gottes, das wissen wir religiöse Menschen, wir sind in den Händen Gottes und er beruft uns irgendwann einmal ab und wir können das auch nicht ändern und wir können keine Lebensspanne dazusetzen. Wir sind nicht Herren unseres eigenen Lebens letztendlich, sondern wir sind eben in Gottes Händen. Und das ist etwas, was sehr tröstlich ist, was sehr beruhigend ist. Und deswegen merke ich, dass religiöse Menschen mit einer viel größeren Stärke dieses Thema Tod, dem Thema Tod in die Augen schauen können. Es ist für mich immer wieder beeindruckend gewesen. Ich bin Arzt und habe auf vielen Abteilungen gearbeitet, auf vielen Neurologien, wo wir auch immer wieder mit Todesfällen zu tun hatten, nicht natürlich so viel wie auf einer Geriatrie zum Beispiel oder so. Aber da habe ich gemerkt, wie die Kollegen, denen dieses Glück des Glaubens gefehlt hat, dass die mit diesem Thema ganz anders umgegangen sind, sehr, sehr schnell das Thema weggeschoben haben. Nicht ein sterbender Patient, da haben dann die Ärzte sind kaum mehr stehen geblieben, weil sie sozusagen nichts mehr zu machen hatten und wo eigentlich dann Beziehungsarbeit angesagt war. Nicht? Deswegen ist auch die Hospizbewegung so ein Segen, weil man eben den sterbenden Patienten wieder als Menschen wahrnimmt und ihm eben auch hilft in dieser letzten Phase seines Lebens. Trauer verarbeitet man leichter, auch Trauer verarbeitet man leichter, wenn man ein religiöser Mensch ist und wenn man nicht sich selbst als letztes Ziel sieht und die Seinen, sondern dass man weiß, dass Gott über allem steht und dass Gott uns alle in der Hand hat und dass es eben ein ewiges Leben gibt. Das bedeutet, dass der geliebte Mensch, der jetzt von mir gegangen ist, dass es eben dort, wo er jetzt ist, dass es dort besser hat. Manchmal können Menschen leichter Abschied nehmen, wenn sie wissen, dass es der geliebte Mensch dort eben besser hat, dass er bei Gott ist, dass er in Ruhe und in Frieden ist, in den Händen Gottes und dass er liebevoll runterschaut auf einen. Das ist eine große Hilfe. Und dann kann man auch weitergehen im Leben. Ich frage manchmal die Patienten, die nicht aufhören können zu trauern, also die von ihrem Trauer nicht wegkommen, was meinen Sie denn, was dieser geliebte Mensch von Ihnen jetzt wollen würde? Würde der wollen, dass Sie ein Leben lang weiter trauern und dass Sie jetzt aufhören, Ihr Leben zu leben? Und immer kommt die Antwort, nein, er würde wollen, dass ich jetzt wieder anfange zu leben und das mache. Und dann kann ich eben, dann ist es für mich ein leichtes zu sagen, na schauen Sie mal, wenn auch der das möchte und dass das Beste für Sie ist, dann versuchen Sie doch langsam wieder in diesem Sinn ins Leben einzutreten. Und so können Menschen langsam auch wieder Fuß fassen im täglichen Leben. Was hier auch sehr hilft, sind die Rituale der Religion. Es gibt auch im Judentum, aber auch in ländlichen Bereichen, im katholischen, eine recht starke Regel, wie lange trauert man, wie lange hat man das Trauergewand an und wann legt man das dann ab und wann ist die Trauer zu Ende, in welcher Zeit feiert man nun eben keine Feste und wann beginnt es dann wieder langsam das Leben lustig zu werden. Das finde ich unheimlich hilfreich, weil manche Menschen so eine Art moralisches Selbstverständnis haben, dass sie jetzt trauern müssen und wie schaut das denn aus, wenn ich jetzt nicht trauere? Und da sind eben auch das kulturelle Rundherum eine große Hilfe für Menschen, um einerseits in Trauer zu sein, aber dann auch irgendwann einmal diese Trauer zu beenden. Manche Menschen haben statt dem Herrgottswinkel dann so einen richtigen Fotowinkel von dem eben verstorbenen geliebten Menschen aufgebaut. Und das ist meistens nicht besonders hilfreich, weil man eben dann die Vergangenheit festhalten will, was nicht geht. Und deswegen ist das Beste, wenn man religiös ist, wenn man das Glück hat, religiös zu sein, den Verstorbenen in die Hände Gottes legt, für ihn betet, nicht? Weil das ist ja das, was wir machen, von dem wir wissen, dass das eben dem auch hilft, für ihn beten, aber das Leben weiterleben.
Zum Schwerpunkt Tod und Trauer in der Sendung Grenzfragen. Zwischen Psychiatrie und Spiritualität spricht Professor Raphael Bonelli. Der erste Anruf kommt aus der Steiermark. Herr Riedl, bitteschön.
Hallo, grüß dich Gott. Grüß Gott.
Danke für diese Einführung jetzt zu diesem Thema Sterben, Tod. Ich habe mich mal beschäftigt mit dem Thema Lebensängste, Todesängste. Und da ist mir dann untergekommen, man muss sterben, um zu leben. Dann ein Spruch, wenn du stirbst, bevor du stirbst, stirbst du nicht mehr, wenn du stirbst. Aber jetzt zu meiner Frage, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann spricht man ja eigentlich von einer sogenannten Todeserfahrung, das heißt, oder dieses Kind muss dann auch sterben. Und wenn man dann tatsächlich stirbt, dann tritt man erst in das sogenannte Leben oder ewige Leben ein.
Können Sie das ein bisschen spezifizieren? Wenn ein Kind geboren wird, muss es sterben?
Nein, die Geburtserfahrung ist eine Todeserfahrung, weil der Stress und alles zusammen weil das Kind ja eigentlich gar nicht geboren werden möchte, grundlegend, nicht?
Ja, ich kenne diese Theorien ein bisschen, aber ich bin jetzt kein großer Fan von denen, weil ich muss sagen, man muss sehr genau aufpassen, was die Psychologie wirklich weiß und wo sie große Theorien spinnt, ohne es genau zu wissen. Und es hat noch keiner einen Neugeborenen gefragt, ob er jetzt geboren werden wollte oder nicht und ob er jetzt Todesangst hatte oder nicht. Also insofern, da gibt's, das stimmt, da bin ich ganz bei Ihnen, da gibt es sehr, sehr viele Theorien, aber die würde ich nicht überschätzen, ehrlich gesagt. Die würde ich nicht überschätzen, das sind ganz nette Theorien, aber da muss man sich immer fragen, in welche Richtung geht es, was will derjenige eigentlich jetzt im Detail sagen. Also das allein halte ich jetzt noch nicht für die große wissenschaftliche Aussage. Das ist mal eine Theorie, die jetzt ohne Schlussfolgerungen in der Luft hängt, aber das halte ich, das ist etwas, was wir im Grunde nicht wissen. Ich glaube eher, dass das Kind jetzt das merkt, dass es jetzt geboren wird, aber ich glaube auch, dass das so im Wesen der Natur ist, dass es also als merkt, dass das irgendwie dazugehört oder dass es das einfach so schicksalsartig annimmt, wie wir das Leben annehmen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt groß philosophiert. Ich würde gerne.
Ja, das ist sehr unsicher, aber ich glaube, dass es schon in den Tod hineingeboren wird, das stimmt schon, weil das Kind muss dann doch sterben. Und wenn ich sterbe, dann beginnt eigentlich das Leben erst, ne?
Ja, nein, das ist ja, und da bin ich jetzt in der Psychiatrie, also da ist meine Kompetenz, weil ich bin kein neugeborener Psychiater, sondern ein erwachsener Psychiater. Und viele Menschen haben eben so viel Angst davor, dass irgendwas passiert, haben ein unheimliches Sicherheitsdenken und wollen überall, haben letztlich eben Angst, weil jede Angst um sich selbst ist eine Angst vor dem Tod, das glaube ich schon. Dass sie dann vor lauter Sicherheit das Leben übersehen. Und da bin ich jetzt ganz bei Ihnen, bei diesem Satz, den Sie da sagen, weil der ist dann ist er wirklich schön und zutreffend, dass man sterben muss, um zu leben, nicht? Und das ist ja in Anlehnung an die Heilige Schrift, was Sie da sagen. Das stimmt wirklich. Ich würde nur das Neugeborene draußen lassen, aber gut, das ist eine persönliche Meinung, die ich habe. Aber im täglichen Leben des Erwachsenen ist es tatsächlich so, man lebt sich viel leichter, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt und wenn man den eigenen Tod ja durchaus als eine Realität nimmt, die man nicht vermeiden kann und eigentlich sogar ja sagt dazu, nicht? Die großen Heiligen, von denen wissen wir ja, dass sie sich schon in gewisser Weise auf den Tod gefreut haben, jetzt nicht wie ein Selbstmordkandidat, sondern weil sie da Gott sehen werden, also Gott begegnen werden von Angesicht zu Angesicht, nicht? Und deswegen der Tod hat keinen Stachel mehr, heißt es, ne, in einem schönen Kirchenlied. Der Tod hat keinen Stachel mehr, deswegen, weil eben am Ende des Tunnels ein gütiger und liebender Gott steht. Und insofern ist es gut, schon im Leben zu lernen, Abschied zu nehmen, nicht? Ars moriendi ist das im Mittelalter, nicht? Die Kunst des guten Sterbens ist auch die Kunst, gut zu leben, nicht? Also das Annehmen des eigenen Todes verursacht erst ein geglücktes Leben im Hier und Jetzt. Das, glaube ich, haben Sie sagen wollen. Habe ich das richtig interpretiert?
Dann müsste man eigentlich auch den Mut haben und sagen können, ich wünsche einen schönen Tod.
Ja.
So im Umgang mit Menschen.
Ich wünsche dir einen schönen Tod, ja, das kommt wahrscheinlich missverständlich.
Nein, es ist nicht so gut angekommen, aber ich meine, man wünscht doch verschiedene Dinge.
Ja, also man kann, ich glaube, wenn man das kommuniziert, das, glaube ich, kommt zu Missverständnis.
Nein, nicht
aber
so
im Grunde sein. Im Grunde ist es das, darum geht's, nicht, dass man...
Ja.
Ein geglückter Tod ist ein geglücktes Leben, nicht? Wenn man nicht früher hat man gebetet vor einem plötzlichen Tod, bewahre mich, oh Herr.
Mhm.
Heutzutage sagen eigentlich alle durch die Bank, sie wollen ganz schnell sterben und es gar nicht mitbekommen. Und das ist, glaube ich, das ist wieder das, wovon ich da gesprochen habe, diese Machtlosigkeit der Psychologie und des Zeitgeistes, der mit dieser existenziellen Frage so nicht umgehen kann, dass er es negieren muss. Deswegen will man auch einen plötzlichen Tod sterben, den man gar nicht mitkriegt. Dabei wollen wir vom Glauben her genau das andere. Wir wollen uns rechtzeitig noch darauf vorbereiten, sozusagen noch auf Exerzitien gehen, noch einmal innehalten, noch einmal schauen, dass wir mit allem und mit jedem im Reinen sind, bevor wir dann abtreten. Also deswegen ist dieses Gebet vor einem plötzlichen Tod bewahre und so her, ist ein gutes Gebet.
Ja, danke schön, Herr Professor, für die Antwort. Danke schön, dass Sie auch dieses Thema jetzt behandeln, weil ich finde, es ist ganz wichtig für uns alle.
Ich danke, dass Sie so inspirierend immer nachfragen.
Alles Gute dann. Schöne Grüße in die Karten. Wiederhören.
Danke, wiederhören.
Jetzt Frau Beisteiner aus Wiesmatt in Niederösterreich.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bonelli.
Grüß Gott.
Danke schön für den schönen Vortrag. Ich muss sagen, da bin ich ganz bei Ihnen, was Sie da gesagt haben mit der Trauerzeit, ja. Und ich habe erst von Dr. Peter Ecker einen Vortrag auch gehört über die letzten Dinge und der hat eigentlich das Gebet auch sehr stark angesprochen, ja, dass man die Trauer sicher besser bewältigt, wenn man ins Gebet geht, dass man sich im Glauben Trost holt.
So ist es.
Ja. Und genau. Auch die Trauerzeit. Ich meine, ich muss das selber sagen, mein Vater ist vor einem Jahr verstorben und die Trauerzeit dauert circa 3 bis 6 Monate.
Genau.
Und ich muss sagen, die im Gebet zu verweilen ist sicher das Beste, was man kann. So hat es halt mir am besten geholfen, einfach den Frieden zu finden, sich selbst den Frieden zu finden, auch für den Menschen, für den Verstorbenen, dass er einfach in Frieden leben kann, dass man sich einfach, glaube ich, trennt von dem und sagt, okay, das Irdische ist vorbei und ja, im Gebet kann ich mit ihm wahrscheinlich in Kontakt sein.
Ja, aber jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie dieses Geschenk des Glaubens nicht hätte, wie das dann? Dann würden Sie sich ganz schwer tun, nicht, damit umzugehen.
Ja, ganz sicher.
Und das ist glaub, genau. Halt jetzt, reden Sie bitte.
Ja, es ist wichtig, dass sich einfach die Leute wirklich im Glauben verankern, weil es ist jeder auf Suche. Und ich glaube, im Glauben tut man sich einfach leichter als wie in anderen, weiß ich nicht, esoterischen Sachen, einen Halt zu finden.
Genau, so ist es, nicht? Und deswegen, also was Sie sagen, aber trotzdem muss man auch sehr bewusst sagen, okay, es gibt eben eine Trauerzeit und die aus irgendwann zu Ende ist, weil es ist natürlich, dass die Eltern vor den Kindern sterben, nicht? Also ich rede jetzt um den Trauer, um die verstorbenen Eltern, was natürlich noch schwieriger ist, Trauer um ein verstorbenes Kind, weil das ist sozusagen gewissermaßen gegen die Natur. Aber das, was Sie sagen, am besten in Gott, weil in Gott merke ich erstens einmal meine Ohnmacht, seine Allmacht und ich merke, dass ich ein Geschöpf bin, aber auch der geliebte Verstorbene ein Geschöpf ist, der jetzt zurückgegangen ist zum Schöpfer. Und insofern ist das dann letztlich tröstlich.
Das stimmt. Ja, ich meine, ich habe selber einen Bruder verloren, meine Eltern haben dem Kind nachschauen müssen und die haben das sicher am besten bewältigt, indem dass sie im Glauben gelebt haben. Ja, es ist sicher hart gewesen, aber ich glaube, dass man im Glauben sich am besten über die Trauerzeit, dass man am besten hinwegkommt durch die Trauerzeit.
Also da sind wir zwei uns ganz einig.
Ja, das muss ich sagen.
Ja.
Also danke nochmals für Ihre guten Vorträge. Ich höre Sie immer wieder.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Danke. Auf Wiederhören.
Jetzt aus Zürich, Frau Pichler.
Schönen guten Tag und schönen
Grüße
aus Zürich nach Wien, Herr Professor Bonelli.
Aus Zürich rufen Sie an, das ist aber nett.
Ich freue mich immer, wenn ich Sie höre.
Ja, das ist lieb, Dankeschön. Ja.
Also ich muss sagen, man muss jetzt in dieser Gnadenzeit den Tod zu seinem Freund machen. Er ist der tägliche Begleiter.
Ja, da haben Sie recht.
Und als 8-jähriges Mädchen durfte ich mit meiner lieben Mutter erleben, wie eine Verwandte starb. Wir dürfen sie bis ans Grab begleiten. Und das hat mich sehr geprägt und das hat mir die Angst vom Tod genommen.
War das ein heiligmäßiger Mensch?
Ein sehr gläubiger Mensch.
Ja, sehen Sie?
Es war so, sie hat immer gebetet, sie hat immer gesagt, Mutter Gottes, sei bei mir bei meiner Sterbestunde. Und als wir sie anzogen und wuschen, und diesem Raum roch es so stark nach weißen Lilien. dass wir eigentlich das Zimmer verlassen mussten kurzzeitig, weil wir sonst hätten wir eine Narkose gehabt. Und meine Mutter sagte,
ja,
das sind die Lilien von der Mutter Gottes.
Ja, das ist schön. Nein, also das glaube ich auch, dass ein Mensch, der im Glauben stirbt, ist ein Trost für die anderen. Nicht? Also
ja,
das,
genau.
Das hat man
genau.
Ja auch, das hat man auch gesagt von der Therese von Lisieux, die ich sehr verehre, die sehr früh und jung gestorben ist, die war ganz in Frieden mit ihrem Tod. Die war ganz in Frieden und hat diesen Frieden eben dann auch auf ihre Besucher ausweiten können und übertragen können. Die hat also sozusagen die Trauernden getröstet. Und das finde ich, das ist die wirkliche Kunst des guten Sterbens.
Ja, das habe ich schon sehr viel machen können. Trauernde trösten. Denn wenn ich Ihnen das erzählt habe, hat das Ihnen immer einen Frieden gegeben und Sie konnten eigentlich sagen, das hat mir jetzt gut getan, ich habe Ihnen die Augen geöffnet. Und das ist eigentlich
jetzt,
auch ein Dienst, oder was man macht, am Mitmensch.
Es ist ein Dienst, trauernde Trösten ist ein Dienst. Aber was ich meine, ist, dass Sterbende selber die Trauernden tröstet. Das finde ich
besonders
wert. Und das haben Sie noch nicht gemacht, ne?
Weil Ich wünsche alles Gute nach Wien.
Ja, danke für den Anruf.
Beste Gesundheit und eine schöne Vorweihnachtszeit, Herr Professor.
Ja, jetzt kommt schon Weihnachten. Dankeschön.
Ja. Wiederhören, Herr Professor Bonelli.
Jetzt Herr Josef aus Wien.
Ja, grüß Gott, Dr. Bonelli. Ich wollte nur ganz kurz beitragen, was ich für eine Erfahrung habe mit Sterben. Vor etwa 20 Jahren ist meine Mutter gestorben. Ich bin jetzt über 60 Jahre alt. Und das war, wir sind 5 Kinder gewesen, die Mutter wurde, weil sie im Krankenhaus gestorben, niemand von uns war dabei. Und dann saßen wir Kinder im Elternhaus zusammen, 4 waren da, gedrückte Stimmung natürlich irgendwo, denn die Mutter ist ja doch nicht etwas, für die stirbt, dass das täglich passiert. Und dann ging es darum, was schreiben wir auf dieses Totenbildchen drauf, das Patebildchen. Und dann hat sich mein Bruder den Gedanken gehabt, schreib mir drauf, freut euch mit mir, geht, denn ich gehe zum Vater. Und das hat bei mir von einer Sekunde auf die andere bewirkt, dass ich plötzlich gedacht hatte, es geht ja nicht um mich dabei, es geht um meine Mutter. Und meine Mutter ist gut zu Hause angekommen. Und mein ganzer Schmerz war in dem Augenblick wirklich weg. Das war von einer Sekunde auf die andere. Dann war es ein ganz normales Geschehen. Aber vorher war es wie so gedrückte Stimmung, auch bei mir. Aber wie dieser Gedanke war, freut euch bei mir, ich gehe zum Vater. Und ich wusste, es ist gut zu Hause angekommen. Und es ging, wie gesagt, ja nicht, es ging ja nicht um mich, sondern es geht um sie in dem Augenblick, wo sie stirbt.
Ja.
War der Schmerz von einer Sekunde auf die andere weg.
Das ist schön, was Sie da erzählen.
So habe ich das erlebt.
Weil Sie erzählen, also Sie zeigen noch einmal einen Hinweis darauf, dass man eben von sich selbst wegdenken muss.
Genau, ne?
Und,
genau.
Und das gilt ja überhaupt im Leben und eben auch im Umgang mit dem Tod. Es geht nur sekundär um uns selber, sondern es geht um das Rundherum, nicht? Es geht eben
um
den Verstorbenen und dann geht es auch um die anderen. Mhm. Und es ist immer gut, wenn man sich selbst nicht im Zentrum des Geschehens
So war die Erfahrung bei mir damals.
Ja, da haben Sie ein sehr schönes Zeugnis gegeben und danke für Ihren Beitrag.
Ja, danke schön. Gut, auf Wiederhören.
Danke, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Jetzt aus Oberösterreich, der Herr Alfred Schmollgruber.
Grüß Gott, Herr Doktor.
Grüß Gott.
Meine Großmutter war eine vorbildliche, vorbildliche Frau für uns.
Ja.
Und sie hat immer um einen schönen Tod gebetet. Das ist mir
jetzt
eingefallen, weil der vorvorherige Anrufer, der erste, glaube ich, pfiffige Bemerkung gemacht hat, man soll sich doch einen schönen Tod wünschen, ne, gegenseitig. War das richtig aufgeschrieben?
Ja, das hat er gesagt.
Und meine Großmutter hat um einen schönen Tod gebetet und das wurde sie einfach zum Besten geben. Sie hat Socken gestopft an einem schönen sonnigen Oktobernachmittag, dann hat sie ein Zettel gehabt, wo sie sich Witzstichworte gemacht hat.
Ja.
Für den nächsten Tag, wo sie mit ihrer Damenrunde nach Mariazell fahren wollte.
Mhm.
Und dann ist meine Mutter vom Geschäft draufgekommen, so um 7:30 auf die Nacht. Und sie war zurückgebeugt, der Mund offen. Und die ist also in Frieden eingeschlafen und hat ihren schönen Tod bekommen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist nicht umsonst, wenn man um einen schönen Tod betet.
Also klassischerweise betet man um einen guten Tod.
Um einen guten Tod. Okay. Um einen man hat jetzt bei uns in der Mundart gesagt, um einen schönen Tod.
Schönen Tod, ja. So aber der gute irgendwie. Tod ist eben der Tod, wo man eben schon auf Jesus schaut. Ja. Nicht? Wo
das
man
war
auch,
sicher
das war nicht gemeint. Ja? Das war sicher so gemeint, ja. Aber um es präziser zu formulieren, nicht? Aber das ist auch ein schöner Tod. Schön ist eben auch gut, nicht? In dem Fall sind Transzendentalien ganz eng beisammen.
Ja.
Nämlich, dass man.
Jedenfalls war es so bemerkenswert, dass sie ihren guten Tod erhalten
bekommen.
Hat.
Bekommen hat.
Ja. Dankeschön, alles Gute.
Das ist gut. Danke für diese schöne Erzählung. Und jetzt bin ich neugierig, wer jetzt anruft.
Aus Wien, Frau Dorli-Grünert.
Frau Grünert, jetzt sind Sie dran.
Ja, grüß Gott, Herr Professor.
Grüß Gott.
Das Anliegen, das ich habe, ist eigentlich eine Überschneidung zwischen Religion und Psychiatrie, würde ich meinen, es geht darum. Mhm. Meine Tochter ist seit 20 Jahren schwer paranoid, ist nicht in Behandlung. Und sie war schon in ihrer Jugend sehr der Esoterik zugewendet und später auch dann noch hat sie kundgetan, dass sie nicht an Gott glaubt. Ich habe jetzt gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie hat auch ihre Familie verlassen. Ich weiß nur, dass ihre schlimmen, bösen Vorstellungen immer weiter und weiter sich entwickeln. Und meine allergrößte Sorge ist die Rettung ihrer Seele. Ob Gott sie heilen will in diesem Leben, das weiß ich nicht, das würde ich begrüßen. Aber haben Sie aus Ihrer reichen Erfahrung, vielleicht wissen Sie, ob auch bei solchen Menschen Gott noch im letzten Moment zugreifen kann, positiv.
Ja.
Denn so wie sie jetzt ist, kann sie sicher Gott nicht erkennen, das weiß.
Ja, nein, also das Beeindruckende ist, dass man immer zu Gott zurückkehren kann, nicht? Also Gott ist so großzügig, dass er keine Grenzen setzt. Ja, also wenn der gute Schächer, also der Schächer, der neben Jesus Christus gekreuzigt wird, weil er ein ziemlicher Verbrecher war, wenn der eben voll Reue ihm sagt, nimm mich auf in dein Reich und der heute Abend wirst du noch, ne, mit mir im Himmelreich sein. Das, also nicht diese Bewegung der Seele zu Gott hin, die geht bis zum letzten Atemzug, auch bei einer paranoiden Schizophrenie wie bei ihrer Tochter und gerade da, nicht bei ihrer Tochter, die hat, das ist ja eine schwere Krankheit, was sie da hat.
Ja,
also
ja.
Für vieles, was bei ihrer Tochter passiert, kann ihre Tochter ja moralisch gar nichts dafür, sondern ist auch Opfer einer fürchterlichen Gehirnkrankheit, für die wir eigentlich nur ganz wenig in der Hand haben, wir Ärzte und Mediziner. Es gibt zwar das ein oder andere Medikament, aber die meisten dieser Patienten lehnen das Medikament ab, weil sie nicht verstehen, dass das Medikament gut ist für sie.
Ja, nicht, sie sind nicht krank, das ist die Überzeugung.
Ja.
Ich denke nur, also all das, was sie auch vielleicht vor dem Ausbruch ihrer Krankheit getan hat, esoterische Verbindungen und Praktik und so, in ihrem Zustand kann sie das nicht bereuen und vielleicht bis zum Tod nicht. Und ich weiß auch, dass Suizid in ihrem Fall eine Möglichkeit ist und ich bin irgendwie jetzt schon in einer Art Trauerphase, die ja doch erst hinterher kommen wird.
Naja, aber das würde ich nicht sagen, dass sie nicht fähig ist zur Reue. Das wissen Sie, das kann man von außen nie sagen. Sie haben auch gesagt, dass Sie jetzt schon länger keinen Kontakt haben mit Ihrer Tochter. Also da ist immer alles möglich und auch schizophrene Menschen können Dinge bereuen. Weil da haben Sie schon recht, es gibt eben auch besonders einen Drogenkonsum, Hasch zum Beispiel, nicht? Da gibt es eine enge Verbindung, wissenschaftlich gesehen, zwischen Drogenkonsum und dann Ausbruch von Schizophrenie, wo man noch nicht ganz weiß, was die Henne und was das Ei ist, aber ob nicht die zur Schizophrenie neigen, mehr Drogen konsumieren, aber jedenfalls, da gibt es einen Zusammenhang, das ist wahr, aber trotzdem, es gibt immer die Möglichkeit auch, der Reue und der Umkehr und die gibt es auch bei schizophrenen Menschen. Da kann ich
Das ist tröstlich, was ich sage. Ich bete für Sie fast Tag und Nacht und ich vertraue darauf, dass Gott mein Gebet wird.
Na, das Gebet einer Mutter ist ganz was Starkes. Nicht? Denken Sie an Augustinus. Also das macht Sie sicher richtig.
Ja, ich danke Ihnen für die tröstlichen Worte, Herr Professor. Danke schön.
Gerne. Alles
Gottes
Gute. Auf Wiederhören.
Danke. Wiederhören.
Jetzt der Herr Ludwig aus Wien.
Grüß Gott, Herr Professor Bonelli.
Ludwig, grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte noch einmal das Thema Selbstmord aufgreifen, weil Sie gemeint haben, dass das also eine besonders tragische Angelegenheit auch für die Hinterbliebenen und Angehörigen dann ist. Ich denke, dass gerade der Glaube auch in dem Zusammenhang sehr gut schützt. Einerseits, weil ja die begründete Befürchtung besteht, dass man bei Selbstmord zumindest nicht direkt in den Himmel kommt, was ja das Ziel ist, das Endziel des Lebens. Und andererseits, weil es auch hilft, einen Leidensdruck besser zu ertragen. Ich nehme also immer wieder in der Früh von Radio Maria dieses Gebet mit. Herr, lass mich auch das Schwere aus deiner Hand annehmen. Du wirst mir aber nie mehr auferlegen, als ich tragen kann. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich ganz genauso. Und nicht nur ich sehe das so, sondern, Herr Ludwig, was Sie da sagen, das ist die modernste Wissenschaft, die wir zur Verfügung haben. Nach allen Studien der letzten 15 Jahre sind religiöse Menschen wesentlich weniger selbstmordgefährdet als die Atheisten. Das ist so ein Faktum, dass das eigentlich überhaupt niemand mehr in der Wissenschaft leugnet. Tatsächlich ist es so, dass religiöse Menschen eben ein Gespür dafür haben, wie heilig das Leben ist, während für den atheistischen Menschen das Leben halt immer banaler und platter wird. Menschen, die gottlos leben, haben einfach auch Glauben, dass das Leben nur durch Leistung lebenswert ist. Deswegen werden ja auch 90-95% der mongoloiden Kinder schon im Mutterleib getötet. Das muss man sich auch einmal vor Augen führen, nicht? Weil Leistung alles ist. Und wenn der alte Mensch nichts mehr leisten kann, dann ist er nichts mehr wert und dann kann er auch sozusagen gehen oder sich selbst abschalten. Während der religiöse Mensch weiß, dass sein Leben heilig ist und nicht nur sein, sondern auch alle anderen Leben. Das ist der Hauptgrund, nicht die Heiligkeit des Lebens. Und deswegen haben Sie ganz recht, dass religiöse Menschen viel geschützter sind. Sie haben zwar auch diese Versuchung, also religiöse Menschen in der Depression denken auch darüber nach, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben wollen, dass sie lebensmüde sind, dass es schön wäre, wenn sie nicht mehr leben würden. Aber sie schrecken dann doch vor der letzten Konsequenz zurück, weil sie wissen, dass dieses Leben nicht ihnen selbst gehört. Und dann später, das ist ja das Interessante, Menschen, die den Selbstmordversuch überlebt haben, sind dann fast durch die Bank froh, dass sie ihn überlebt haben. Ja. Und relativ wenige versuchen es ein zweites Mal.
Ja, zu dem Punkt meine ich, habe mal was recht Interessantes gehört von Leuten, die von der Golden Gate Bridge in San Francisco gesprungen sind und die es überlebt haben, die nachher befragt wurden, was sie während des Fluges gedacht haben. Und es war eigentlich eine große Übereinstimmung in den Aussagen, this was no good idea.
Ja, also diese Studie habe ich noch nicht selbst gemacht, aber das kann ich mir vorstellen. Ja, das ist jedenfalls das, was wir als Psychiater immer wieder sehen, dass die Leute dann sagen, wenn man sie doch noch retten kann, dass sie sagen, ah, Gott sei Dank lebe ich noch.
Ja.
Überraschenderweise. Ja. Nicht alle, aber viele.
Ja, ja, und es ist ja auch, wie gesagt, die Verheißung oder der Glaube daran, dass es ganz einfach auch in diesem Leben, wenn man also Leidensdruck hat, noch einiges der Erläuterung bedarf, um eben dann in den Himmel zu kommen. Also ich verstehe das für mich so, dass man quasi also in diesem Leben schon das Fegefeuer sozusagen hinter sich bringen kann. Und immer die Hoffnung auch da ist, dass es auch in diesem Leben, dass also in diesem Leben der Himmel sozusagen schon beginnen kann.
Na, und da haben Sie recht, da sagen Sie, was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, aber was sehr tief ist, dass wir auch nicht immer richtig gehandelt haben und dass wir deswegen auch ein gewisses Leiden verdient haben, nicht? Wenn einer das, also ein Leiden versteht als okay, das gehört zu mir, das habe ich auch irgendwie verdient oder das ist okay so, dann kann er es viel besser annehmen, als wenn er sagt, das ist ungerecht und ich muss immer glücklich sein und ich weiß nicht was. Ja. Das ist immer ganz einer Meinung.
Wobei man es auch noch darauf erweitern könnte, ganz einfach für andere Leid zu tragen, wenn man also auch selber der Meinung ist, man hätte es nicht verdient oder keinen eigenen Inhalt.
So wie die Heiligen, ne?
Das ist das Ziel zu heißen in einem Maria-Lied. Unser Ziel ist Heiligkeit, ist Liebe ohne Grenzen. Und wenn man ganz einfach eben den Wert der Leistung in der heutigen Gesellschaft quasi durch Liebe ersetzen würde, Ja, dann wird vieles besser laufen. Aber ich möchte nicht zu lange im Gespräch bleiben, um anderen noch Gelegenheit zu bieten. Und danke Ihnen und freue mich, dass wir immer mehr Übereinstimmung erzielen.
Wiederhören.
Wiederhören. Jetzt Alexa Gaspari. Grüß Gott.
Hallo Raphael.
Ja, hallo, grüß dich.
Grüß dich. Du, ich sitze im Auto. Ich habe eigentlich gar nicht gehört, was du sicher sehr Schönes vorher gesagt hast. Ich habe nur die Zeugnisse da jetzt gehört. Und da habe ich mir gedacht, ich erzähle vielleicht ganz kurz, was ich beim Tod meines Vaters, das war schon im Jahr 81, ich war damals knapp über 30, sowas, muss jetzt nicht nachrechnen. Und mein Vater hat sich immer als schwarzes Schaf der Familie bezeichnet, weil er nicht so gläubig war und so wie meine Mutter und meine Großeltern. Und ja, und dann hat er eben Krebs bekommen und hat er bei der Operation einen Schlaganfall gehabt. Ja, ein Jahr später ist er dann gestorben und er ist in meinen Armen gestorben. Also der letzte Ausgang von ihm im Rollstuhl war zu einem Priester und dem hatte ich dreimal vorher erinnert, dass er die Krankensalbung vorbereiten soll und er hat es dann doch vergessen. Also mein Vater hat dann kommuniziert und das hat er schon mitgekriegt. Er konnte sich nur nicht äußern. Und dann, wie er gestorben ist, war meine größte Sorge, er könnte nicht daran denken, dass ihn Gott liebt. Das Letzte, was ich ihm immer wieder wiederholt habe, wie er in meinen Armen gelegen ist, war, und vergiss nicht, wenn du den lieben Gott siehst, dann denk daran, er liebt dich. Und er liebt dich mehr als alles andere und als jeder andere. Und da habe ich dann wirklich den Eindruck gehabt, ich übergebe ihn direkt in die Hände des Vaters. Also das war so ein starker, dass ich eigentlich dann gar nicht traurig so war, sondern ich war eigentlich froh, dass er das irgendwie jetzt noch mitgekriegt hat und dass er jetzt wirklich eben beim Vater ist. Ja, ich hatte dann ein paar Wochen später einen Traum. Da ist mir mein Vater in ganz hellem Licht erschienen. Und er hat gesagt, weißt du, ich bin so glücklich und es ist ganz anders, als ich gedacht habe. So, das war's.
Ja, sehr, sehr schön. Also liebe Alexa, ich danke dir sehr. Das ist ein schönes Zeugnis, das zeigt, wie man im Glauben gut umgehen kann mit diesem natürlichen Thema des Todes der eigenen Eltern, weil das kommt alles auf uns zu, beziehungsweise wir haben schon erlebt und es ist natürlich, es so zu erleben. Und im Glauben kann man das richtig und gut einordnen. Und das, Alexa, was du da gemacht hast, ist, du bist von deinem eigenen Leid weggegangen und hast eben was ganz im Thema deines Vaters drinnen. Und dadurch hast du von dir selbst auch wegsehen können. Das ist auch der richtige Umgang, nicht? Deine Sorge war seine Seele und ihn und sein Frieden und nicht deine eigene Zufriedenheit. Und so kamst du dann eben genau zu diesem Frieden, zu dem man nicht direkt kommen kann.
Ja, genau. Also da bin ich auch sicher, ja. Also für mich, wie gesagt, war das. Und ich hoffe, wenn meine Mutter stirbt, die ist jetzt 98, dann werde ich auch bei ihr sein können. Also
sehr
das
schön.
War einfach schön, dass ich auch meine Großen, bei meiner Großmutter war ich auch dabei. Es ist
Aber hier kann man, also bei dem, was du uns erzählt hast, kann man so richtig spüren, wie sinnvoll es ist, eben im religiösen Sinn eine Sterbebegleitung zu machen. Und man kann nur ungefähr ahnen, wie schrecklich und sinnlos es sein muss, wenn ein Atheist glaubt, dass nach dem Tod alles aus ist.
Na, furchtbar. Schrecklich, ja. Schrecklich.
Ja. Danke sehr. Danke.
Danke.
Grüß dich. Gute Fahrt.
Ja, danke.
Jetzt der Herr Walter aus Wien.
Ja,
Herr Walter,
hallo?
Grüß Gott.
Ja,
grüß Gott.
Ich möchte Ihnen ein Erlebnis erzählen, das mir als Kind schon sehr beeindruckt hat. Meine Großmutter mütterlicherseits ist auch sehr alt geworden, aber ich bin immer gerne zu ihr gekommen, also mit dem Fahrrad immer hingefahren, und sie hat immer gesagt, du, vergiss nicht, der heilige Josef, der sorgt so für uns. Wir müssen immer zu ihm beten, dass wir auch einmal eine gute Sterbestunde haben. Das hat sie immer uns Kindern gesagt. Und interessant ist, dass, wie gesagt, sie ist sehr alt geworden und in den letzten Lebensjahren war sie schwerst dement. Mhm. Und ist am Fest des heiligen Josef ganz friedlich eingeschlafen. Also das hat uns alle damals
am
sehr, sehr...
Toll.
Genau am Herz Jesu, am Fest des heiligen Josef dann, also ganz friedlich entschlafen.
Ja.
Also Das ist etwas, was für uns alle so eine riesengroße Überraschung war.
Ja, also Sie sagen, Sie bittet den heiligen Josef um eine gute Sterbestunde. Diese Diktion habe ich auch noch im Kopf. Das ist ein sehr schönes, altes Wort für den guten Tod. Ja.
Gute Sterbestunde. Ja, sie hat auch, man kann schon, wenn man so schön sagen will, sie hat auf den heiligen Josef geschworen, nicht? Also sie war eine Verehrerin des heiligen Josef durch und durch.
Aber man könnte jetzt psychologisch, nicht, dass ich bin ja Psychiater, also psychologisch kann man sagen, diese Frau, ihre Großmutter mütterlicherseits, hat den Tod nie verdrängt, sondern sie hat sich gesagt, wir beten für eine gute Sterbestunde, weil der Tod mit Sicherheit auf uns zukommt, nicht? Während der heutige Mensch den Tod verdrängt, nicht? Und ebenso tut, als wäre er ewig jung und hübsch und dynamisch und ich weiß nicht was alles. Und dann kann er damit nicht umgehen, nicht? Ihre Großmutter hat sich offensichtlich ein Leben lang auf den Tod vorbereitet. Und das ist das, was die Alten gemeint haben mit Ars Moriendi. Die Vorbereitung auf den guten Tod ist auch das geglückte Leben. Ja?
Ich kann das nur bestätigen, denn sie hat ja zwei Söhne als Soldaten im Zweiten Weltkrieg verloren. Und trotzdem, also wenn ich auch bete für meine Verstorbenen, da ist in erster Linie immer die Großmutter und ich sage auch, Oma, du bist sicher schon angekommen, also schau ein bisschen auf mich, gell?
Sehr gut, ja. Es ist immer gut, einen Fürsprecher im Himmel zu haben. Ja, gut, ja, ich danke Ihnen sehr.
Ja, bitte, wiederhören.
Danke,
auf Wiederhören. Und jetzt noch ein letzter Beitrag, Frau Astrid aus Kärnten.
Ja, Frau Gelsgott, möchte ich ja sagen für die schönen Worte. Und mir ist bei diesen Beiträgen jetzt noch eingefallen, erstens, dass man eben für die alle Sterbenden betet, auch zum heiligen Josef, das bitte für uns und für die Sterbenden dieser Tages und dieser Nacht. Und dass man auch immer wieder beten kann, Jesus, Maria und Josef, ich liebe euch, rettet Seelen. Und dann ist mir ganz plötzlich während dem Gespräch eingefallen, die Maria Siemer, das war seine armen Seelenmutter, die große Schauungen gehabt hat. Und sie hat erzählt, sie ist einmal mit einem Ungläubigen im Zug gefahren sie sind auch religiös, aber sie hat gemerkt, er hat einfach ganz abgeblockt und wie er ausgestiegen ist, hat sie gesagt, lieber Gott, lass doch diese Seele nicht verloren gehen. Und der ist dann zu ihr gekommen und hat gesagt, dein Gebet hat mich gerettet. Und da denke ich mir, wie groß ist die Barmherzigkeit, wenn wir für die ganzen Seelen einfach beten. Und der Glaube tröstet, wenn die Liebe weint. Man hat jemanden lieb gehabt, ich habe meinen Vater auch voriges Jahr verloren, aber ich habe dann gesagt, lieber Gott, in alle Gebete und in alle Messen möchte die mit einschließen und dich mitnehmen und nicht nur dich, sondern alle armen Seelen im Fegfeuer, weil das wird halt auch viel zu wenig gesagt. Wir wissen nicht, wie lange es ist, ob das Tage, Monate oder Jahre sind, aber wahrscheinlich braucht jeder noch eine Zeit der Reinigung und wenn man sie aber einfach in die ganzen Gebete der Kirche mitnehmen, ich glaube, dann kommen sie viel schneller zum lieben Gott, und das ist dann auch ein ganz großer Trost.
Na,
also der Glaube schenkt einfach so viel Trost.
Ja, da bin ich dankbar, dass Sie das jetzt auch noch erwähnen, dass unser Beitrag für die Sterbenden, also erstens die Sterbenden nicht verdrängen, nicht? Heutzutage werden ja die Sterbenden verdrängt, auf die Seite gedrängt und sind eben nicht mehr zu Hause und die Angehörigen rundherum, sondern werden also abgeschoben ins Spital und die Kinder werden oftmals auch abgeschirmt, dass sie dieses schreckliche Ereignis nicht sehen, obwohl es eben gar nicht schrecklich ist. Und dass unsere Aufgabe ist, sagen Sie zu Recht, dass wir für die Sterbenden beten und so eben auch erstens diese sterbenden Menschen nicht verdrängen und zweitens unseren eigenen Tod nicht verdrängen. Und was Sie dann auch richtig gesagt haben, ist, dass wenn die Verstorbenen dann im Fegefeuer sind, das sind eben dann die armen Seelen, dann können wir für die beten, nicht? Und einerseits ist das eine sehr schöne Christenpflicht und andererseits sind die armen Seelen im Fegefeuer auch gute Fürsprecher andererseits, nicht? Weil sie ja dann irgendwann einmal auch ganz aufgenommen werden in die Herrlichkeit und für uns fürsprechen können, nicht? Und insofern macht das aus dieser Sicht auch
und
Sinn.
Und wir wissen es ja nicht. Und ich sage immer auch, lieber Gott, ja, die schon noch im Fegfeuer sind, dass wir für sie beten und die schon im Himmel sind, dass sie für uns beten, weil wir das ja nicht einschätzen können. Aber dass man einfach beides sieht, dass es das Fegfeuer gibt, aber dann auch eben, dass die trotzdem glücklich sind, weil sie wissen, dass sie dann irgendwann einmal in den Himmel kommen. Ja?
Also ich habe mal...
Ein Priester hat einmal gesagt, auch die Liebesreue, also dass man auch stellvertretend sagen kann, lieber Gott, alle, die heute sterben, erbarme dich und schenk ihnen die Liebesreue. Und dann war doch der liebe Gott kann einfach für die Rettung der Seelen alles annehmen. Ja. Weil das will er ja, dass die Menschen gerettet werden.
Und jetzt wieder zurück zu meiner Kompetenz als Psychiater. Aus psychologischer Sicht ist es auch sehr, sehr gut, dass man für den Verstorbenen noch was tun kann. Nicht? Weil das Gebet für den Verstorbenen ist ja auch etwas, was ich noch aktiv tun kann, wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen. Und das auch wieder haben die Menschen, die gottlosen Menschen, die Armen leider nicht, weil sie da nichts mehr tun können, während ich kann eben noch beten für den. Und das ist, in diesem Zusammenhang möchte ich noch ein Zitat bringen vom späteren Papst Benedikt, den 16., den ich sehr, sehr verehre. Und der hat als Kardinal Ratzinger noch gesagt, der wurde gefragt, was sagen Sie zum Fegefeuer, moderne Theologie ist das doch nicht. Dann hat er gesagt, ich sage Ihnen eins, wenn es das Fegefeuer nicht gäbe, müsste man es erfinden. Und das finde ich brillant formuliert, weil es so ein Bedürfnis auch des Menschen ist, dass er für den geliebten Verstorbenen noch etwas tun kann. Und das ist eben genau das Gebet für ihn. Und es macht Sinn, es hat Sinn und es hilft ihm. Und Gott sei Dank wissen wir eben im Glauben, dass es ihm auch hilft.
Ja.
Ja, danke für Ihren
danke
Beitrag.
Auch. Ja.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Danke für die zahlreichen Beteiligungen jetzt in dieser Sendung. Herr Professor Bonelli, noch ein kurzes Schlusswort.
Ja, also ich mache normalerweise keine Schlussworte, aber diesmal freue ich mich, dass Sie mich noch einmal einladen, weil ich glaube, ich mache jetzt seit 9 Jahren jedes Monat eine Sendung, aber ich habe, glaube ich, noch nie, also zumindest in meiner Erinnerung, durch Telefonate geführt und dass überhaupt gar keine Musik vorkommen konnte, weil ein Anrufer nach dem anderen war und das bei einem Thema, wo ich mir gedacht habe, dass die Psychologie eigentlich nicht viel beitragen kann, was ich auch nach wie vor glaube. Ich glaube, dass das Thema Tod ohne den Glauben ein ganz erbärmliches Thema für den Menschen ist. Aber mit Glaube kann der Tod eben auch, hat keinen Stachel mehr und kann eben auch zum besseren Verständnis des Menschen dienen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, herzlichen Dank. Das war die Sendung Lebenshilfe zum Schwerpunkt Tod und Trauer. Heute in der Reihe Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität mit Professor Raphael Bonelli. In unserem Hörerservice können Sie gerne eine CD der Sendung bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Maria Kotzis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.